Entschuldigung. Leichter Verspätung. Und zwar bei Kapitel 3. Es gab eine Rückblickfolge zu Kapitel 2. Da habe ich auch extrem dankbar nochmal so ein paar Sachen aufgegriffen, die hier als Fragen aufkamen. Das hat viel Spaß gemacht, nochmal am Ende ein bisschen ausführlicher über ein, zwei Beispiele zu reden. Und jetzt sind wir aber schon in Kapitel 3. Wir haben angefangen, nochmal zu wiederholen, was ein Homomorphismus ist. Wir haben uns mit dem Kern beschäftigt und haben uns nochmal klar gemacht, dass ein Gruppenhomomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern aus dem neutralen Element besteht. Und dann haben wir auch noch kurz wiederholt, wie das eigentlich mit Faktorgruppen aussieht und haben uns den Homomorphiesatz angeschaut. Da ist er. Ich laufe hier hin und her. Ja gut, ich gehe gleich an die Tafel, dann ist das in Ordnung. Entschuldigung, ich laufe ständig aus dem Video raus wieder rein. Ich bin auch nicht sicher, ob das Mikro gut sitzt. Ich hoffe, es knirscht nicht so doll. Was wollte ich gerade sagen? Ich hatte gerade zum Homomorphiesatz noch einen Kommentar im Kopf. Moment. Hallo, schön, dass Sie da sind. Will ich nur anfangen. Wiederholen wir, was da steht. Vielleicht kommt es dann gleich. Wir haben zwei Gruppen, G und H. Die Verknüpfungszeichen heißen gleich, sind Malpunkte. Wir haben einen Gruppenhomomorphismus, der Kern wird jetzt mit K bezeichnet. Und dann steht da einfach so ganz schlicht, die Faktorgruppe G modulo Kern ist isomorph zum Bild von Phi. Dieses Zeichen, was da steht, ist das Zeichen für ist als Gruppe isomorph zu oder es gibt einen Gruppenisomorphismus. Und ich hoffe, dass Sie den kennen, so oder so ähnlich, dass Sie sich erinnern, vielleicht aus der linearen Algebra. Für Vektorräume haben Sie da bestimmt sowas gesehen, oder? K-lineare Abbildungen und dann ist der Startraum modulo Kern isomorph zum Bildraum. Haben Sie das gesehen in der linearen Algebra? Irgendwie so ähnlich. Ich kann mir immer schlecht vorstellen, wie man lineare Algebra ohne so einen Satz machen kann. Aber vielleicht geht es und ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ist das die Urmutter aller Homomorphiesätze, glaube ich. Also die Version für Gruppen ist die allgemeinste, die ich kenne. Und deswegen dachte ich, wir gucken uns die einfach nochmal an, oder? Nochmal so ganz elementar. Wie läuft das? Dann können wir nochmal üben, in Faktorgruppen zu rechnen, das schadet auch nicht. Und ich möchte gerne die ganze Notation, die da steht, einfach so benutzen, GH, Kern K und so. Und ich habe schon erklärt, was das Zeichen bedeutet, dieses Isomorphiezeichen. Wir sollen also jetzt nachweisen, dass da zwei Gruppen isomorph sind. Und wir machen das, indem wir einen Isomorphismus ganz konkret konstruieren. Dafür müssen wir also eine Abbildung basteln, mit richtigem Start- und Zielbereich. Die Abbildung muss bitte ein Gruppenhomomorphismus sein und da muss sie bitte auch noch bijektiv sein. Und wir sehen ja schon, was da auf den beiden Seiten steht. Alle, die in der entsprechenden Vorlesung in Algebra 1 waren, mit dem Homomorphiesatz für Ringe, die erinnern sich, da habe ich ungefähr dasselbe gesagt, egal auf welcher Seite man anfängt, man hat immer eine Wohldefiniertheitsfrage. Wenn ich im Bild von irgendwas anfange und etwas als Bild hinschreibe, muss ich mich immer fragen, ist egal, welches Urbild da steht, falls es mehrere gibt. Und wenn ich da in der Faktorstruktur anfange, muss ich mich immer fragen, falls ich die Repräsentanten benutze, ob egal ist, welche Repräsentanten da stehen. So also auch hier, das ist also ein kleines Déjà-vu. Ich schreibe meine Abbildung hin. Sigma geht von der Faktorgruppe G modulo K ins Bild von Phi. Das ist eine Untergruppe von H, das habe ich jetzt nicht weiter kommentiert. Und ich definiere Sigma wie folgt. Ich habe wohlgemerkt noch nicht hingeschrieben, dass es eine Abbildung ist. Für alle Elemente aus der Faktorgruppe, also für alle Elemente der Form K mal G, das mache ich jetzt so, für alle G aus G, sei K mal G unsere Nebenklasse unter Sigma definiert als das Bild vom Repräsentanten G unter Phi. Das ist der Standard Das ist die Standardkonstruktion, die man immer macht, jedenfalls wenn man hier anfängt, in der Faktorgruppe. Ich muss für jedes Element aus der Faktorgruppe sagen, wie es abgebildet wird. Das heißt, dass ich streng genommen hätte hinschreiben müssen, für jedes Element aus der Faktorgruppe sei irgendwas. Also für jedes K mal Repräsentant. Aber ich brauche einen Repräsentanten. Also habe ich hier angefangen, indem ich mir einen Repräsentanten hergenommen habe. Und dann sage ich, wie die Nebenklasse abgebildet wird. Die Preisfrage ist natürlich, ich habe es angekündigt, ändert sich was, wenn ich anstelle des kleinen G einen anderen Repräsentanten nehme? Denn immerhin bilde ich den ja ab. Und warum sollte dafür verschiedene Repräsentanten dasselbe rauskommen? Das ist erstmal überhaupt nicht klar. Ist im Allgemeinen ja auch falsch. Aber hier klappt es, weil das K, was da steht, genau der Kern von Phi ist. Das ist der Witz. Zu zeigen, Sigma ist eine Abbildung, sogar ein Gruppenhomomorphismus, das wäre ganz gut, und bijektiv. Dann tut Sigma alles, was wir wollen, und die Aussage ist bewiesen. So, diese drei Sachen, die haken wir jetzt nacheinander ab. Fangen wir an mit der Abbildung. Fangen wir also an mit dem Problem, das ich gerade beschrieben habe. Was, wenn verschiedene Repräsentanten nehmen, bilden wir dann auf einmal unterschiedlich ab? Spoiler, nein, es klappt natürlich alles. Und wir zeigen das, indem wir uns die gleiche Nebenklasse zweimal hinschreiben, mit Repräsentanten, die unterschiedlich aussehen, die also unterschiedlich sein dürfen. Und dann gucken wir, was beim Abbilden passiert. Okay, ich mach mal so kleine Nummern da dran. Abbildung ist Nummer 1. Gruppenhomomorphismus ist Nummer 2. Das kann man da hinten wahrscheinlich nicht lesen, oder? Okay, ich bin mal, der Wille ist da. Danke. Bijektiv ist Nummer 3. Seien doch mal A und B so, dass sie die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Zeigen, dass egal ob ich A oder B als Repräsentant nehme, das Sigma auf jeden Fall das Gleiche macht. Und wie kann ich es sehen? Na, indem ich schaue, was in der Vorschrift ist. Die Vorschrift heißt, wir nehmen den Repräsentanten und bilden den mit Phi ab. Ich muss also zeigen, dass A und B von Phi gleich abgebildet werden. Dann ist alles schlüssig. Also zeigen. Na, gleich B. Einverstanden, dass es reicht, das zu zeigen. Wenn ich also die Abbildungsvorschrift, die da für Sigma steht, nehme, dann ist egal, ob ich das mit dieser Darstellung der Nebenklasse mache oder mit der. In dem ersten Fall würde ich A auswählen, im zweiten Fall würde ich B auswählen, aber wenn die oder B das gleiche Bild haben, ist es egal. Ja?
Müssen A und B aus K oder aus G kommen?
Oh, Entschuldigung, aus G. Danke, sehr gut aufgepasst. Aus der großen Gruppe. Ja. Also die gleichen, ich habe hier zweimal die gleiche Nebenklasse stehen von K und G, aber der Repräsentant könnte unterschiedlich sein. A und B dürfen unterschiedlich sein. So, dann sagt die Vorschrift da oben, um die Nebenklasse abzubilden mit Sigma, müssen wir unseren Repräsentanten nehmen und den mit Phi abbilden. Wenn da also dasselbe rauskommt, dann heißt das, dass hier, egal wo ich Sigma anwende, dasselbe rauskommt. Die Darstellung, die konkrete, ist also egal. Und ich entscheide jetzt spontan, ein ganz kurzes Argument zu nehmen. Und das geht so. Wenn A und B die gleiche Nebenklasse repräsentieren, dann heißt es doch, dass A mal B hoch minus 1 in K liegt. Das ist meine andere Art. Ich möchte Ihnen unterschiedliche Argumente zeigen. Aus K mal A gleich K mal B folgt, dass A mal B hoch minus 1 in K ist. So ist es immer. Das kennen Sie auch vielleicht schon aus der linearen Algebra. Wenn Sie einen Teilraum haben und dann Restklassen, wenn Sie zwei verschiedene Vektoren haben, die die gleiche Restklasse repräsentieren, dann liegt der eine minus der andere in dem Teilraum, um den es geht. Ja gut, aber wenn a mal b hoch minus 1 in k ist, k war ja der Kern von phi, dann heißt das, dass a mal b hoch minus 1 von phi auf das Einzelelement in h
gebildet wird.
Und jetzt verwende ich, dass phi ein Homomorphismus ist. A mal b hoch minus 1 hoch phi ist das gleiche wie a hoch phi mal b hoch minus 1 hoch phi. Und abbilden mit phi und invertieren verträgt sich auch, wieder weil phi ein Homomorphismus ist. Also steht hier jetzt a phi mal b phi minus 1 ist das Einzelelement von h mit der Homomorphie-Eigenschaft. Und jetzt stelle ich das einfach um. Ich kann ja jetzt einfach von rechts verknüpfen mit dem Bild von b unter phi. Dann kürzt sich das hier mit seinen Inversen weg. Auf der linken Seite bleibt a phi stehen, auf der rechten Seite steht auch b phi, denn das Einzelelement von h mal irgendwas ist das Element. Das heißt, dann steht da a phi gleich b phi, wie gewünscht. Eine Zeile. Und diesmal habe ich ausnahmsweise anders argumentiert als sonst. Ich habe einfach direkt angewendet, dass wenn ich die gleiche Nebenklasse hinschreibe mit zwei Vertretern, dass dann der eine Vertreter mal das Inverse des anderen in der Untergruppe. Das war eins. Jetzt kommt zwei. Nachdem wir jetzt also wirklich eine Abbildung in der Hand haben, können wir nachweisen, dass das ein Homomorphismus ist. Hier könnte ich mich jetzt auch wieder total kurz fassen und sagen, naja, ist doch klar, in Wirklichkeit benutzen wir doch nur Phi. Also, und Phi ist ein Homomorphismus, also ist Sigma auch einer. Aber ich schlage vor, dass wir es noch einmal hinschreiben. Ja, bin ich zu schnell? Sie gucken so ein bisschen so. Dann kommt jetzt, dass Sigma ein Gruppenhomomorphismus ist. Da haben wir jetzt eine Verknüpfung, also einmal Homomorphie-Eigenschaft. Ich muss also nachweisen, dass es egal ist, ob ich zuerst in der Faktorgruppe verknüpfe und dann mit Sigma abbilde, oder ob ich zuerst mit Sigma abbilde und dann in der Zielgruppe, also im Bild von Phi, verknüpfe. Dann machen wir das. Sein Kx und Ky. Ich schreibe jetzt nicht nochmal hin, was zu zeigen ist, ich habe es gerade nochmal gesagt, sondern wir rechnen gleich los. Und zwar möchte ich zuerst verknüpfen. Kx mal Ky, abgebildet mit Sigma. Ganz viele Klammern, damit klar ist, was wo passiert. Und die Verknüpfung in der Faktorgruppe läuft so, dass wir die Repräsentanten verknüpfen. Also steht hier jetzt K mal Ky, das ist jetzt mein Gruppenelement. Das Ganze abgebildet. Okay, das habe ich erstmal nur in der Faktorgruppe verknüpft. Jetzt erinnere ich mich, was Sigma tut. Die Abbildungsvorschrift sagt, ich schnappe mir den Repräsentanten, der da steht, und bilde den mit 4. Okay, können wir machen. Der Repräsentant steht hier. Das ist ein Y. Ich bilde A mit Phi. Male brav alle Klammern ab. Und jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft für Phi und sagt, dass ich jetzt hier die Klammer weglassen darf und dann steht da x hoch Phi mal y hoch Phi. Dann schaue ich rückwärts, was ist denn x hoch Phi? Und nach Abbildungsvorschrift ist x hoch Phi das gleiche wie k mal x unter Sigma. Und y hoch Phi ist das gleiche wie k mal y unter Sigma. Und dann bin ich fertig. Das war die Homomorphie-Eigenschaft für Sigma. Jetzt haben wir es bald geschafft. Wir brauchen nur noch die Bijektivität. Und ich hab Lust zu improvisieren. Was möchten Sie machen? Möchten Sie zu Fuß Injektivität und Subjektivität sehen oder wollen Sie machen Umkehrabbildung? Keine Meinung?
Die Umkehrbildung.
Umkehrbildung. Umkehrbildung. Okay. Wer zuerst was sagt, kriegt den Zuschlag.
Wir finden Sigma, das schreibe ich jetzt mal als Arbeitsauftrag für uns hin. So, wir finden jetzt
Ich mache mal einen Vorschlag. Bei Alpha vom Bild von Phi nach G von K definiert wie folgt. So, wie ist es denn diesmal? Diesmal starte ich hier im Bild. Das heißt, ich muss da jetzt irgendwas aus dem Bild hinschreiben. Und ich schreibe das so hin, dass man sieht, dass es ein Bild ist. So, jetzt steht das hier so als Bild, deutlich erkennbar, mit einem Urbild klein g. Und das heißt klein g, weil es aus groß g kommt. Denn in groß g startet ja die ursprüngliche Apomorphie. Und jetzt bilde ich das mit Alpha ab. Es sei also Phi unter Alpha definiert als, ja, was mache ich? Ich mache was Naheliegendes. Ich schnappe mir das Urbild, was hier steht, das kleine g, und nehme das als Repräsentanten für eine Nebenklasse bezüglich k. Das heißt, ich schreibe einfach k mal g. Dann lande ich auf jeden Fall in der Faktorgruppe. Die Frage ist noch, ob das eine sinnvolle Abbildung ist und ob die rückgängig macht. Was Pi macht, Entschuldigung, was Sigma macht. So. Das ist jedenfalls ein Vorschlag. Ich möchte jetzt zuerst kurz was mit Ihnen durchquatschen, was uns Mut macht, dass das eine gute Idee ist. Fangen wir an damit, was passiert, wenn wir erst dieses Alpha anwenden und dann danach unser Sigma. Was ist dann los? Also, Alpha, ich gehe los mit so einem Bild, dann bilde ich die entsprechende Nebenklasse. Jetzt wende ich Sigma an. Was macht Sigma? Sigma schnappt sich den Repräsentanten G, bildet ihn ab auf G Phi. Das heißt, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Wenn ich also erst Alpha anwende und dann Sigma, habe ich die identische Abbildung. Falls es eine Abbildung ist. Mehr dazu gleich. Andersrum, ich muss ja auch noch zeigen, dass wenn ich es andersrum anwende, dass dann auch die identische Abbildung rauskommt. Machen wir also jetzt zuerst Sigma und dann Alpha. Okay, ich fange an in der Faktorgruppe, schnappe mir eine Nebenklasse, wende Sigma an und erhalte das Bild von dem Repräsentanten unter Phi. Den halte ich fest, setze ein, was Alpha macht und lande wieder bei der Nebenklasse, mit der ich angefangen habe. Das heißt, die machen sich tatsächlich gegenseitig rückgängig, diese beiden Abbildungen, in beide Richtungen. Das funktioniert, das wollen wir von einer Umkehrabbildung. Die Frage ist nur, ist Alpha eine Abbildung? Und warum stelle ich diese Frage? Warum ist das nicht klar? Ja. Warum denn? An welcher Stelle spielt Wohldefiniertheit eine Rolle? Wo könnte es schiefgehen?
Ja, zwei unterschiedliche Geometries geben, die wir mit Alpha und gleichen Nebenklasse abbilden, oder?
Das wäre etwas, was der Injektivität entgegenstehen würde. Das ist nicht Wohldefiniertheit. Also wenn zwei verschiedene Urbilder auf das gleiche Bild gehen, ist es nicht, dass es keine Abbildung ist, sondern es ist nur nicht injektiv. Wie kann es passieren, dass etwas keine Abbildung ist? Danke, ich danke Ihnen sehr. Das ist ganz toll, dass wir darüber nochmal sprechen, weil es nämlich wirklich nicht so einfach ist, das im Kopf auseinanderzusortieren. Wie kann eigentlich schief gehen, dass etwas eine Abbildung ist? Ja.
Vielleicht, wenn g hoch phi auf gar keine Nebenklasse abgebildet wird.
Genau, das wäre eine Möglichkeit, wie es schief geht.
Oder auf mehr als eine.
Danke. Danke. Das sind die beiden Arten, wie es schief gehen kann. Wunderbar, Sie haben beide gesagt, das freut mich sehr. Wenn etwas wie eine Abbildung aussieht, aber keine ist, dann sind das die beiden Fehlerquellen. Der eine Fehler ist, dass es im Urbild bereits Sachen gibt, die nicht abgebildet werden, also für die nicht gesagt wird, was da passiert, dann ist es keine Abbildung oder jedenfalls nicht mit diesem Startbereich. Das andere Problem, was passieren kann, ist, dass die Abbildungsvorschrift nicht klar ist in dem Sinne, dass es eine Auswahl gibt und quasi verschiedene mögliche Bilder. Sowas darf auch nicht passieren, dann ist es auch keine Abbildung. Und was von beiden ist hier das Problem? Arbeiten wir es mal zusammen aus. Ich bin wirklich dankbar, das war ein guter Denkanstoß. Kann es passieren, dass hier etwas gar nicht abgebildet wird? Nö, denn für alle Bilder, also für alles im Startbereich, steht hier ja etwas, was wir machen. Da kommt auf jeden Fall irgendwas raus. So, das ist nicht das Problem. Das zweite ist ein bisschen kniffliger. Denn wenn hier so ein Bild steht, dann wurde da ja jetzt schon etwas abgebildet und das, was abgebildet wurde, steht da, ist aber ja vielleicht nicht das einzige Ding unter Vieh, was zu diesem Bild führt. Vielleicht wird dieses Element im Bildbereich mehrfach betroffen, in dem Sinne, dass es 10 Gruppelemente gibt, die unter Vieh alle da landen. Das heißt, G-Vieh ist das gleiche wie A-Vieh, B-Vieh, C-Vieh, 27x-Vieh. Und die Urbilder, wenn wir die alle so hinschreiben würden, wären durchaus unterschiedlich. Die Bilder wären aber gleich. Das heißt, die könnte man nicht unterscheiden. Da wir aber jetzt für das Basteln des Bildes unter Alpha das Urbild G, was hier steht, benutzt haben, müssen wir sicherstellen, dass hier das Gleiche rauskommt, wenn wir dann anderes. Aber die Rechnung, die man da macht, ist die, die wir schon gesehen haben. Es liegt auch wieder nur daran, dass diese Leute, also die Rechnung, die man da macht, ist, man nimmt sich zwei her, guckt, was passiert und sieht, dass wenn H-Phi gleich G-Phi ist, dann liegt wieder das eine mal das Inverse vom anderen im Kern, weil K der Kern ist und deswegen kommt dann auch hier die gleiche Nebenklasse raus. Das heißt, es ist eine Rechnung, die so aussieht, wie da oben. Ich schreibe aber trotzdem einmal an, Wohldefiniertheit, weil das nämlich das ist, was man hier wirklich nachprüfen muss. Dass Alpha und Sigma zueinander invers sind, das ist klar, das habe ich gerade kurz mündlich gemacht, das kann man sofort sehen. Ich schreibe das jetzt also einmal an, was hier zu tun ist. Und wir sehen, dass Alpha stellt Sigma, die identische Abbildung ist auf, wo bin ich da, da fange ich da an, auf dem Bild von Phi. Das habe ich gerade mündlich gemacht und das schreibt man wirklich einfach hin. Und Sigma Stern Alpha, die identische Abbildung auf B und H. Das heißt, es erfüllt das, was eine Umkehrabbildung braucht, modulo eine Abbildung zu sein. Die Wohldefiniertheit von Alpha muss nachgerechnet werden. Schreibe ich jetzt mal siehe oben und wenn Ihnen siehe oben und meine Erklärung dazu nicht ausreichen, dann ist jetzt der Moment, sich zu beschweren und zu sagen, ich will das sehen, explizit, es soll wirklich dastehen. Da bräuchte ich Ihre Beschwerden ungefähr jetzt. Nö? Ist okay für Sie so? Gut, wir haben ausführlich über das Problem der Wohldefiniertheit hier gesprochen und wir haben es bei der ursprünglichen Abbildung Sigma auch nachgewiesen und fast die gleiche Rechnung benutzt man dann, um das bei Alpha zu machen und der Rest ist dann okay. So, das war jetzt ein bisschen anders als geplant. Das macht nichts. Im Gegenteil. Tatsächlich finde ich das ganz toll, wenn wir hier die Möglichkeit haben, so zu improvisieren und auch mal andere Beweiswege zu gehen, denn das heißt ja, dass Ihr Werkzeugkasten für Argumente sich erweitert. So, jetzt haben wir den Homomorphiesatz, dann benutzen wir den doch direkt im nächsten Satz. Warum manche von diesen Dingern Kürzungssätze heißen, keine Ahnung. Also da steckt manchmal, glaube ich, wirklich so eine Assoziation drin von Vereinfachung. Ich glaube, Kürzen sollte man hier lesen als Vereinfachung. Und man sollte vielleicht nicht an das Kürzen denken, so bei Radruschen oder so. Was passiert? Wir haben eine Gruppe G die ganze Zeit, dann haben wir Untergruppen. Die Untergruppen in diesem Satz heißen U, N und M. Und jetzt gucken wir mal, was da los ist. Im ersten Teil, da wollen wir die Untergruppe U mit einem Normalteiler schneiden und schauen, was passiert. Erinnern wir uns kurz, wenn wir eine Untergruppe mit einem Normalteiler schneiden, dann kommt ein Normalteiler der Untergruppe raus, das haben wir gezeigt in Satz 2.19, wenn ich mich nicht täusche. Es ist also überhaupt sinnvoll, diese Faktorgruppe U modulo U geschnitten N hinzuschreiben. Und die Klammern da, die sollen jetzt deutlich machen, dass ich den Durchschnitt von U mit N bilde, das ist eine Untergruppe von U. sogar ein Normalteiler und deswegen kann ich überhaupt da sinnvoll so eine Faktorgruppe hinschreiben. U modulo U Schnitt N. Und die Behauptung ist jetzt, dass diese Gruppe isomorph ist zu einer anderen Faktorgruppe, nämlich U mal N geschnitten mit N. U mal N modulo N. Das heißt, auf der einen Seite schneide ich U und N und bekomme damit eine Untergruppe von U, sogar einen Normalteiler und bilde dann diese Faktorgruppe. Auf der anderen Seite mache ich was anderes. Ich multipliziere nämlich U und N. Dadurch bekomme ich eine neue Untergruppe von G, auch wieder Satz 219, und ich glaube, beides ist Teil G. Und in dieser Untergruppe U mal N liegt N immer noch drin und ist auch immer noch ein Normalteiler, sodass ich da also auch wieder eine Faktorgruppe bilden kann, nämlich U mal N modulo N. Und das sind erstmal verschiedene Faktorgruppen. Die eine ist eine Faktorgruppe von U, die andere ist eine Faktorgruppe von U mal N. Aber der Witz ist, dass wir jetzt zeigen werden, dass die isomorph sind. Die haben die gleichen Strukturen. Insbesondere sind sie, wenn alles endlich ist, gleich groß. Die haben die gleiche Ordnung. Und so wird es ganz häufig verwendet. Das ist ein Argument aus der praktischen Gruppentheorie, wenn man da irgendwie rumrechnet, dass man über die eine dieser Gruppen irgendwelche Informationen hat und dann schiebt man mit dem Isomorphismus die Information rüber auf die andere Seite. Also zum Beispiel, die Gruppenordnung ist durch irgendwas teilbar oder die Gruppe ist abisch oder irgend so ein Kram. So, das ist also so ein Resultat der Art, man kommt von der einen Gruppe zur anderen durch diesen Isomorphismus. Und in Teil B, da machen wir so etwas Ähnliches, da geht es darum, eine Doppelfaktorstruktur zu vereinfachen. Ich glaube nicht, dass ich erklären muss, warum man das vielleicht möchte. Und die Doppelfaktorstruktur kommt so zustande, dass man Normalteiler hat, die ineinander liegen. N ist ein Normalteiler und der liegt im Normalteiler M. Das heißt, ich kann überhaupt diese komische Doppelfaktorgruppe bilden. G modulo N ist jetzt die neue große Gruppe. M modulo N ist darin ein Normalteiler. Und dann kann ich eine Faktorgruppe bilden. G modulo N modulo M modulo N. Auch sowas kommt im richtigen Leben vor, wenn man mit endlichen Gruppen arbeitet. Und der Witz ist jetzt, wir vereinfachen das zu G modulo M, vereinfachen modulo, oder vereinfachen heißt hier, wir finden einen Isomorphismus. Heißt also, dass wenn ich über diese komische Doppelfaktorgruppe irgendwas wissen möchte, es reicht, wenn ich das über diese andere vereinfachte Faktorgruppe rausfinde, dann kann ich die Information rüberschieben. Ich überlege mal, wo wir das brauchen. In Galois-Theorie kommt das, glaube ich, manchmal vor, so ähnlich. Es gibt tatsächlich auch noch Vorlesungen, in denen das Anwendung findet, wahrscheinlich so zweimal. Und dann kann man halt sagen, okay, super, dass wir das bewiesen haben. Ansonsten, wenn ich jetzt einfach nur hier in dieser Vorlesung bleibe, dann ist der Sinn dieser Resultate eher, dass wir sehen, wo der Homomorphiesatz für Gruppen überall Anwendung findet. Denn das ist eine Möglichkeit, den anzuwenden. Es gibt noch andere, die wir später auch noch sehen werden. Und ich finde wichtig, dass man bei solchen fundamentalen Sätzen dann auch mal so die Breite der Anwendungsmöglichkeiten sieht. Auch wenn man dann die Resultate, die rauskommen, vielleicht später hier nicht mehr so oft anwendet. Und die Idee ist immer die gleiche. Abbildung basteln und zeigen, dass die tun, was man möchte. Ich nehme die ganze Notation, so wie sie da steht. Und die erste Abbildung, die ich bastle, heißt Psi. Ich schreibe erstmal ein bisschen was hin und dann erkläre ich, wie man auf die Idee kommen kann, so eine Abbildung zu basteln. Psi startet in U und bildet ab nach U mal N modulo N. Für alle U aus U. Und wissen Sie, was toll ist? Wir werden kein Wohldefinitätsproblem haben. Wir schreiben jetzt einfach hin, wie das kleine U aus U abgebildet wird. Das ist eine ganz einfache Abbildungsvorschrift. Es gibt nichts, was man irgendwie auswählen könnte. Wir haben kein Wohldefinitätsproblem, endlich nicht. U Psi ist nämlich einfach nur definiert als die von dem kleinen U repräsentierte Nebenklasse bezüglich R. So, wie kommt man darauf? Starren wir doch mal auf das, was wir da zeigen wollen. Wir wollen zeigen, dass irgendeine Faktorgruppe von U zu irgendwas isomorph ist. Wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, dass wir den Homomorphiesatz verwenden wollen, dann brauchen wir einen Homomorphismus, der, ich lese jetzt von links nach rechts, in U startet, der in die Faktorgruppe hinein abbildet auf der rechten Seite, am besten surjektiv, sodass die rechte Seite das Bild ist. Und der Homomorphiesatz sagt ja auf der linken Seite, dass da die Startgruppe steht, modulo Kern. Das heißt, ich muss meinen Homomorphismus so basteln, dass auf der linken Seite der Normalteiler der Kern wird. So, das ist also die Philosophie, die dahinter steckt. Meine Bauanleitung ist immer Startgruppe, modulo Kern ist isomorph zum Bild. Wenn ich also da sowas sehe, so eine Aussage, und denke, dass man die vielleicht mit dem Homomorphiesatz zeigen kann, dann ist meine Bastelanleitung, die ich im Kopf habe, okay, ich brauche eine Abbildung, die hier startet, die hier hingeht, surjektiv ist, und das hier muss der Kern sein. So ist es ungefähr, also so kann man, wenn man jetzt quasi rückwärts denkt, von da zum Homomorphiesatz, so kann man sich das dann vorstellen. Und deswegen habe ich das hier so gebastelt. Ich habe auf der linken Seite in U angefangen, schreibe jetzt eine Abbildung Psi hin mit dem richtigen Zielbereich und dann muss ich die Abbildung so machen, dass sie surjektiv ist und dass der Kern das ist, was er halt sein soll. Und ich mache jetzt hier einen Vorschlag und wir gucken, ob es klappt. Aber nur, ich weiß nicht, hilft es so ein bisschen, diese Philosophie, wie man darauf kommt, was die Abbildung erfüllen muss, die man da baut? Es gibt schließlich, Sie dürfen Nein sagen, wenn ich sowas frage. Total okay, ich bin ja nicht beleidigt. Gucken wir, was Psi macht. Fangen wir doch mal mit dem Kern an. Oder? Nee, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass es überhaupt ein Homomorphismus ist. Denn einen Homomorphismus brauchen wir ja auf jeden Fall, wenn wir den Homomorphiesatz anwenden wollen. Also, komm. Na gut, aber das kann man ja quasi sehen, oder? Wir schreiben es mal eben hin. Sein U und V aus U. Ich muss zeigen, dass egal ist, ob ich erst verknüpfe oder erst abbilde. Also machen wir U mal V abgebildet mit Psi. Gucken, was passiert. Die Abbildung sagt, ich nehme das Element und bastel eine Nebenklasse. Dann schreibe ich die hin. Wenn ich hier als Repräsentant ein Produkt stehen habe, dann kann ich das auseinanderziehen, denn das ist ja das Resultat, was rauskommt, wenn ich zwei Nebenklassen habe und die verknüpfe. Da verknüpfe ich die Repräsentanten. Also mache ich das jetzt umgekehrt und trenne die Repräsentanten. Und das erste ist das Bild von U unter Psi und das zweite ist das Bild von V unter Psi. Und da es bei mir im Gehirn gerade juckt, sage ich kurz dazu, dass diese ganzen Malzeichen, die wir da sehen, unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier verknüpfe ich in der Gruppe U, das ist die ganz normale Gruppenverknüpfung, aber wenn ich jetzt hier hinten bin, also nach dem Abbilden, dann verknüpfe ich Nebenklassen miteinander. Das heißt, ich arbeite in der Faktorgruppe G modulo N, beziehungsweise U mal N modulo N. Und warum ich hier lande, sehen wir daran, dass die ganzen Repräsentanten aus U kommen. Das heißt, hier habe ich nicht die volle Faktorgruppe G modulo N möglicherweise. Es könnte sein, dass da jetzt gewisse Repräsentanten nicht vorkommen, die zwar in G liegen, aber nicht in U mal N, sondern hier sind nur Repräsentanten aus U mal N erlaubt. Und da reicht es, wenn ich die aus U hernehme. Dazu gleich mehr. Nur nochmal der Hinweis, diese Verknüpfungszeichen beziehen sich auf verschiedene Verknüpfungen, auch wenn da immer ein Nahtraum steht. Das war die Homomorphie-Eigenschaft für Psi. Ansonsten können wir den Homomorphiesatz ja gar nicht verwenden. Jetzt brauchen wir noch, hier aus unserem Bild, brauchen wir jetzt noch die Subjektivität und wir brauchen jetzt, dass das, was hier steht, wirklich der Kern ist. Ja.
Die Schreibweise dazu, also U.N, modulo N, also man sollte klar, also könnte klar machen, ja, okay, ich wollte nur sicher sein, dass es, ja.
Okay, dann kommt jetzt die Surjektivität. Hier stehen alle Nebenklassen vor. von n in U mal n, also alle Nebenklassen von n in der großen Gruppe G, bei denen die Repräsentanten aus U mal n kommen. Jetzt, ich muss überlegen, wie viel ich dazu hinschreibe. Aber das vollständige Argument ist so, da n ein Normalteiler ist, ist, da kann ich direkt argumentieren oder mit Satz 219, U mal n das gleiche wie n mal u. Das heißt also, dass wenn ich jetzt einen Repräsentanten hernehme, egal ist, ob der Teil aus u links steht oder ob der Teil aus n links steht, diese Mengen u mal n und n mal u, die sind gleich. Auf der Elementebene kann es unterschiedlich sein, aber auf der Mengenebene sind die gleich. Da n ein Normalteiler von g ist, nach Voraussetzung ist u mal n das gleiche wie n mal u. Und irgendwann schreiben wir solche Sachen gar nicht mehr hin, aber jetzt sind wir am Anfang. Also sollten wir da wirklich Schritt für Schritt vorgehen? Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass bei den Repräsentanten hier der Teil, der aus n kommt, egal ist. Den kann ich einfach weglassen. Das wollte ich hier einmal deutlich machen. Sei jetzt meinetwegen a aus n mal u. Ich nehme also jetzt einen wirklichen Repräsentanten her. Ups, u mal n, da steht u mal n. Dann schreibe ich das auch so. So, dann kann ich das ja schreiben als kleines u mal kleines n, aber hier vorne steht, ich kann es auch andersrum machen, ich kann das auch schreiben als kleines m mal kleines v. Also mache ich das. A kommt aus n mal u. Also existiert ein kleines m aus n und ein kleines, ich nenne es mal v. Aus U so, dass ich A schreiben kann als N mal V. Entschuldigung, N mal V. Das bedeutet, wenn ich jetzt die davon repräsentierte Nebenklasse hinschreibe, N mal A, und so sehen ja standardmäßig die ganzen Leute in dieser Faktorgruppe aus, n mal irgendwas, was hier aus der großen Gruppe kommt. Und dieses irgendwas heißt jetzt A. Aber ich habe das halt so hingeschrieben, hier, dass man sehen kann, dass ich das n weglassen kann. Denn m kommt aus n. Und wenn ich diese Menge hier anschaue, dann ist das die gleiche wie die Menge n mal das kleine v. Einfach weil das Inverse von m ja irgendwo hier in n rumlungert. Und ich deswegen alle Kombinationen kriege, die ich auch kriegen würde, wenn das kleine m hier nicht stünde. Wer sowas noch nie gesehen hat, möge es schon gut sagen, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich das einmal erkläre. Denn das führt jetzt zu weit. Sowas in der Art kommt hoffentlich so oder so ähnlich in der linearen Algebra vor. Aber ich erfülle gerne Wünsche. Wer das jetzt nicht, bei dem es nicht klingelt jetzt, bitte gerne Bescheid sagen, dann erkläre ich das nochmal ausführlich in der Podcast-Folge. Worauf möchte ich damit hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass wenn ich alle möglichen Repräsentanten durchgehe aus der großen Gruppe U mal N, dass es dann ausreichend ist, wenn ich einfach nur alle Möglichkeiten aus U durchgehe. Das sehen wir hier. Ich kann diese kombinierten Elemente immer ersetzen durch etwas aus U. Der Teil, der aus N kommt, ist egal. Für die Nebenklasse, die repräsentiert wird. Und das heißt, dass ich hier oben wirklich alles erwische. Es reicht, wenn ich die Elemente aus U als Repräsentanten nehme. Damit kriege ich alle Gruppenelemente in der Zielgruppe und deswegen ist Psi tatsächlich surjektiv. Und das zeigt, dass Psi surjektiv ist. Damit haben wir das nächste Stückchen abgehakt. Wir sind ja hier in unserem Puzzle. Wir haben jetzt einen Homomorphismus. Das, was auf der rechten Seite steht, ist die Zielgruppe, zu der wir wollen. Das muss also das Bild sein. Und ja, das ist wirklich surjektiv. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass hier unten auch wirklich der Kern steht. Und was steht da hinten unten? Na, unten, rechts daneben. U geschnitten n. Wir müssen also jetzt noch sehen, dass der Kern von Psi genau U geschnitten n ist. Okay. Der Kern besteht aus allen Elementen aus der Startgruppe, die in der Zielgruppe auf das neutrale Element abgebildet werden. Die Startgruppe ist U, also haben wir schon mal Elemente aus U. Mit der Eigenschaft, naja, schreiben wir es hin, Upsi, ist es ein Element in der Zielgruppe. Und ich werde es mal kurz genau so hinschreiben, das eins Element in der Zielgruppe. Was ist denn das? Das eins Element hier in dieser Faktorgruppe ist die Nebenklasse, die vom neutralen Element repräsentiert wird oder von irgendwas, was in N liegt. Also einfach N. Ups, Nils, ja. Ich sollte schreiben. Nee, doch, das ist in Ordnung so. Das kann ich so schreiben. Das sind diejenigen U aus U, die von Psi auf N abgebildet werden. Und wenn ich jetzt gucke, was U Psi macht, U Psi ist ja N mal so, dann habe ich jetzt wirklich eine Bastelanleitung da, wie ich erkennen kann, dass etwas im Kern liegt. Ich erkenne es nämlich daran, dass das Element selber gleichzeitig in U liegt und in N. Denn ich muss in N liegen, um N zu repräsentieren in der Faktorgruppe. Jetzt habe ich das N geschnitten U. Das war Teil A. Jetzt gucke ich Sie einmal an, ob Sie dazu noch was wissen wollen, bevor wir wählen. Und ich finde es jetzt gerade ganz nett, mir das wie so ein Puzzle vorzustellen, wo ich versuche, das, was im Homomorphiesatz steht, hinzupuzzeln auf die Situation, die wir haben. Deswegen mache ich das jetzt nochmal so ähnlich. Und dann können Sie gucken, ob Sie das hilfreich finden oder eher nicht. So, wie wäre unser Puzzle in Teil B? Fangen wir rechts an, das ist übersichtlicher. Auf der rechten Seite steht eine Faktorgruppe G modulo N. Das soll das Bild werden von unserer Abbildung. Das heißt, dahin bilden wir ab und falls wir wirklich da direkt hinein abbilden und das da steht als Zielbereich, dann brauchen wir wieder was, was surjektiv ist. Okay. Homomorphismus sowieso. Und auf der linken Seite, was nimmt da jetzt die Funktion des Startbereichs ein? Na, das ist die Faktorgruppe G modulo N, also die große Gruppe da in dieser Doppelfaktorgruppe. Das wird der Startbereich. Unsere Abbildung, die wir uns basteln, muss also jetzt in G modulo N starten. Sie muss landen in G modulo M. Homomorphismus, surjektiv. Und der Kern von dem Ganzen muss, damit es mit dem Homomorphiesatz klappt, M modulo M sein. So, das ist für Teil B die Skizze, die wir da brauchen. Und was ich nicht hingeschrieben habe, aber sollte ich hinschreiben, ist, dass wir deswegen fertig sind mit der Behauptung, weil der Homomorphiesatz das sagt. Ich mache das kurz, ich schreibe hinten hin fertig mit Homo. Das war die ganze Zeit die Idee, das so zu machen. Das heißt, ich habe es oft genug gesagt. Und in B basteln wir jetzt genauso los, wie ich das da angedeutet habe. Wie heißt die Abbildung? Die Abbildung heißt Alpha. Und die landet auch da, wo sie, ups, hier wird nur N, richtiger Startbereich. Und die landet auch da, wo sie hin soll. Hier wird nur M. Wie voll definiert. Und wenn ich so anfange, sehen Sie schon, aha, sie schreibt nicht hin, dass es eine Abbildung ist. Das heißt, das übliche Problem sei das wie folgt definiert. Okay, für alle Leute hier, die schreibe ich jetzt hin in der Form n mal klein g, g ist ein Repräsentant. Für alle n mal g aus n sei das Bild davon. Ja, was mache ich? Die Idee ist wieder intuitiv. Ich habe hier so einen Repräsentanten stehen, den schnappe ich mir Aber ich wechsle jetzt den Normalteiler. Ich gehe von N zu M. Und ich behaupte, dass Alpha alles tut, was wir wollen. Und jetzt müssen wir kurz uns sammeln und überlegen, was wollen wir alles? Wir wollen, dass Alpha überhaupt eine Abbildung ist. Das heißt, wir müssen wieder gucken, ob das hier vom Repräsentanten abhängt. Offensichtlich wird der ausgewählt und mit dem wird irgendwas gemacht. Übliches Problem. Wenn es eine Abbildung ist, wollen wir gerne noch sehen, dass es ein Homomorphismus ist. Wir wollen sehen, dass es surjektiv ist. Und wir wollen sehen, dass der Kern das Richtige ist, nämlich die Faktorgruppe N oder N. Ja, da wünsche ich uns eigentlich viel Spaß. Das machen wir jetzt. Die Wohldefiniertheit passt hier noch hin. Wohldefiniertheit. Ja, sein klein G und klein H so, dass sie hier die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Okay, was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, dass, wenn ich jetzt Alpha anwende, egal ist, welche dieser Darstellungen ich nehme, das Bild ist immer das gleiche. Und das Bild ist die von den gleichen Kerlchen hier, repräsentierte Nebenklasse aber von M. Also muss ich einfach nur zeigen, M bei die gleiche M. Das war halt im Hinterkopf, das wollen wir zeigen. Und wir kriegen das fast geschenkt. Wie war das nochmal vorhin? Wenn zwei Gruppenelemente die gleiche Nebenklasse repräsentieren, dann liegt das eine mal das andere invertiert im Normalteiler, den wir rausfaktorisieren. Das ist also G mal H minus 1 in N. Gucken wir unsere Voraussetzungen. Da steht, dass N in N drin liegt. Gleiches Argument, aber rückwärts. Wenn ein Gruppenelement mal das Inverse von einem Gruppenelement in M liegt, dann repräsentieren diese beiden Leute, die ich jetzt G und H genannt habe, die gleiche Nebenklasse von M. Das ist einfach nur das gleiche rückwärts. Also gilt M mal G gleich M mal H. Und das heißt, dass die Bilder wirklich gleich sind, völlig egal, welchen Repräsentanten man dahin geschrieben hat. Die Abbildung ist wirklich eine Abbildung. Die Homomorphie-Eigenschaft für Alpha. Los geht's. Zwei Nebenklassen, wir wissen, wie man verknüpft. Sein also, wie heißen die Leute? Ich nenne jetzt mal N mal A und N mal B aus der Faktorgruppe, an der wir anfangen. Und ich möchte gucken, ob egal ist, ob ich zuerst verknüpfe oder zuerst abbilde. Also los. Dann mache ich mal zuerst verknüpfen, N mal A mal N mal B, dann abbilden, also mit Alpha. Dann gucke ich mal, was Alpha macht. Wie war das nochmal? Wir schnappen uns die Repräsentanten und bilden ab auf die Nebenklasse von M. Jetzt gucke ich mal in diese Gesichter, ob ich da einen Zwischenschritt überspringen darf. Streng genommen würde ich jetzt erstmal innerhalb der großen Klammer verknüpfen in der Faktorgruppe, dann steht da N mal A mal B. Dann nenne ich Alpha A. Das heißt, dann wandert der Repräsentant A mal B neben M. Von N zu M. Einverstanden, diese beiden Schritte auf einmal zu machen? Das heißt, dann steht hier M mal A mal B. Das ist aber das gleiche in der Faktorgruppe Modulo M wie M mal A verknüpft mit M mal B. Jetzt sehen wir auf der linken Seite Seite steht das Bild von n mal a unter Alpha und auf der rechten Seite steht das Bild von n mal b unter Alpha. Es war also wirklich egal, ob wir zuerst verknüpft oder zuerst abgebildet haben. Naja, schauen wir mal. Das hier ist mein Zielbereich. Ich nehme mir ein beliebiges Element aus diesem Zielbereich her. Wie sieht das aus? Wie sieht irgend so ein handelsübliches Element aus dieser Faktorgruppe aus? Wer kann das sagen?
Ja. M mal A mit A aus G.
Genau, M mal A mit A aus G. Aus der großen Gruppe G. Jetzt schnappe ich mir diesen Repräsentanten A und bastle die Nebenklasse n mal a. Dann wird die doch von Alpha auf n mal a abgebildet. Das heißt, ich habe ein Obit. Steht sofort da. Schön. Surjektivität war also geschenkt. Ist m mal a aus g und so m beliebig. So ist n mal a. Das war's schon. Bleibt nur noch der Kern. Ah, ich sehe so eine Art kleine Checkliste. Das machen wir gleich. Erstmal gucken wir uns den Kern an. Der Kern von Alpha. Schauen wir mal ganz unvoreingenommen, was der ist. Nach Definition ist das die Menge aller Leute aus der Startgruppe, also die Menge aller n mal klein g aus g m, mit der Eigenschaft, dass das Ding von Alpha auf die 1 in der anderen Faktorgruppe abgebildet wird. Und jetzt schreiben wir um, was es ist. N mal g hoch Alpha ist nach Definition m mal g. Also steht da jetzt, das sind diejenigen, n mal g aus der Faktorgruppe g hoch n mit der Eigenschaft, dass m mal g, also das Bild, das habe ich nur hingeschrieben, das gleiche ist wie die 1 in der Faktorgruppe. Aber das hatten wir vorhin schon das Thema, die 1 in der Faktorgruppe kriege ich genau dann, wenn ich m selbst repräsentiere. Und das passiert nur, wenn das kleine g, was hier steht, in n liegt. Das kann ich also umschreiben als: Es sind diejenigen n mal g aus der Faktorgruppe g mal n mit der Eigenschaft, dass dieses kleine g aus m kommt. Und dafür gibt es eine andere Bezeichnung. Wenn die Repräsentanten, die hier stehen, aus m kommen, dann ist das einfach die Faktorgruppe m mal n. So, Warnhinweis. Sowas kann passieren in einer Form, dass diese Notation keinen Sinn ergibt, weil der Normalteil, den man rausfaktorisiert, gar nicht da oben drin liegt. Also sollten wir noch einmal gucken, ob n wirklich ein Normalteil davon m ist, im Sinne von, ist auch eine Untergruppe davon. Aber das steht in unserer Voraussetzung. N war die ganze Zeit eine Untergruppe von m und deswegen ist diese Notation hier angemessen. Und damit haben wir gezeigt, dass der Kern von Alpha wirklich diese Untergruppe von g mod n ist. Und so kommen wir auf die Doppelfaktorgruppe, wenn wir den Homomorphiesatz anwenden und kommen auf die Isomorphie, die wir uns gewünscht haben. So, warum machen wir das? Erstens, um zu üben, mit diesen ganzen Begriffen umzugehen. Wir üben jetzt nochmal Abbildung, Wohldefiniertheit, Umgang mit Faktorgruppen, die verschiedenen Verknüpfungen, was ist nochmal der Kern, das kann man hier alles prima wiederholen. Was noch? Vielleicht bitte ich Sie mal, irgendwas zu zeigen und man könnte das zu Fuß zeigen, aber mit dem Homomorphiesatz wäre es nur eine Zeile. So, sowas kann passieren. Sie haben irgendein Beispiel hier, bla bla bla. Hier zeigen Sie doch mal, dass diese Faktorgruppe da Abelsch ist zum Beispiel. Dann können Sie natürlich losgehen und zu Fuß in der Faktorgruppe rechnen und nachweisen, dass die Abelsch ist. Aber vielleicht könnte man mit irgendeiner total intuitiven Abbildung und dem Homomorphiesatz sofort sehen, dass die Faktorgruppe Abelsch ist. Und ich möchte Sie in die Situation bringen oder möchte ihnen gerne die Möglichkeit geben, sowas dann nicht nur zu sehen, sondern auch ein Argument zu haben, wie man dann fertig ist nach einer Zeile, anstatt eine halbe Seite rumzurechnen. Das heißt nicht, dass sie das machen müssen, aber wenn sie so eine Idee haben, dann finde ich halt gut, wenn sie schon mal gesehen haben, wie das geht und wie man das benutzen kann. Und wir haben hier quasi nebenbei eine Checkliste entwickelt, wie man, wenn man eine Idee hat für den Homomorphiesatz, den anwenden kann und sicher sein kann, dass man unterwegs nichts vergessen hat. Das heißt, wenn Sie in so eine Situation kommen und Sie denken, ah, ich guck mal, geht es vielleicht mit dem Homomorphiesatz, dann fängt es an mit dem Puzzle, was ist was? Was ist der Startbereich, was ist der Zielbereich, von wo nach wo sollte meine Abbildung gehen? Und dann ist die Checkliste, Wohldefiniertheit, Homomorphismus, Sujektiv und ist der Kern das, was er sein soll. Das haben wir uns jetzt gerade hier erarbeitet in diesem Satz. Und nur Mut, wenn Sie so eine Idee haben und selbst wenn Sie dann denken, ah, es funktioniert irgendwie nicht sofort, dann fragen Sie. Fragen Sie mich, fragen Sie Sophie im Tutorium, fragen Sie in der Übung, hätte man das mit dem Homomorphiesatz machen können, wenn Sie so eine Idee haben und es aber vielleicht nicht sofort klappt. Denn es kann manchmal mit einer guten Idee und einer guten Abbildung richtig viel Zeit sparen. Ja.
Was ist eigentlich der Injektivität? Muss man die noch irgendwie zeigen?
Nee. Steckt im Homomorphiesatz. Die Injektivität hätte ich nur dann zeigen müssen, wenn ich jetzt selber nochmal nachgewiesen hätte, dass irgendeine Abbildung bijektiv ist. Mache ich aber ja gar nicht. Ich zeige ja gar nicht, dass die Abbildungen, die da stehen, Psi oder Alpha, dass die bijektiv sind. Das behaupte ich nicht. Ich behaupte nicht, dass das Gruppenisomorphismen sind, sondern ich behaupte, dass wenn man die für Phi einsetzt im Homomorphiesatz, dass man dann den Homomorphiesatz benutzen kann und dass man dann einen Isomorphismus kriegt. Aber diesen Isomorphismus habe ich nie hingeschrieben. Das ist ja gerade der Witz. Den muss ich nicht mehr selber konstruieren, sondern der wird mir geschenkt aus dem Homomorphiesatz, weil ich das Phi gebastelt habe, was im Homomorphiesatz reinfließt. So muss man das verstehen. Das ist die Philosophie. Der Homomorphiesatz ist wie so ein Werkzeug, aber ich muss halt das Richtige reinstecken. Ich muss die richtigen Stücke ans Werkzeug ranmontieren, damit es zum Einsatz kommen kann. Und das, was ich ranmontiere, sind die Gruppen, der Homomorphismus Phi und der richtige Kern. So, und hier haben wir jetzt halt immer nur gebastelt, was die Zutaten sind, um das Werkzeug benutzen zu können. Das Werkzeug selber ist der Homomorphiesatz und deswegen habe ich hier nie nochmal zu Fuß einen Isomorphismus konstruiert. Nee, eben gerade nicht. Das ist der Witz, dass ich das nicht muss. Das wäre die Alternative, wenn wir den Homomorphiesatz nicht hätten. Müssten wir solche Isomorphien, wie die da behauptet werden, mühsam zu Fuß nachweisen? Und so müssen wir es nicht. Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal nachgefragt haben. So, das war sehr viel Gruppenhomomorphismen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach diesem langen, langen, langen Satz. Hier kommt, glaube ich, zur Entspannung ein kleines Beispiel. Ich habe zwei Warnhinweise, die sind in einer Bemerkung. Nee, nicht zwei Warnhinweise. Eine praktische kleine Sache und ein Warnhinweis. So, das habe ich in eine Bemerkung zusammengefasst. Bemerkung 3, 4. Beginnen wir mit der kleinen Überlegung, das ist Teil A. Bei dieser kleinen Überlegung geht es darum, sich zu überlegen, dass Untergruppen, deren Index 2 ist, wo es also nur zwei Nebenklassen gibt, dass die automatisch Normalteiler sind. Und das ist auch wieder aus der Kategorie nützlich, praktisch, zeitsparend. Wenn da irgendwo eine Untergruppe rumläuft, sie dann zeigen, das ist ein Normalteiler und sie sehen zufällig, der Index ist 2. Super, nichts mehr zu tun. Und wie macht man das? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja verschiedene Charakterisierungen für Normalteiler. Der Index ist 2 und wie kann ich jetzt sehen, dass die Normalteiler sind? Ich mache das, indem wir zeigen, für alle Index b ist u mal b das gleiche wie e mal u. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man Normalteiler charakterisieren kann. Das heißt also, dass ich mir ganz konkret überlege, die eine nicht langweilige Rechtsnebenklasse, die es gibt, ist das gleiche wie die eine nicht langweilige Linksnebenklasse, die es gibt. So, und jetzt könnte man ja denken, Moment, das kann ja nicht so schwierig sein, wenn in der Gruppe nicht so viel los ist. U hat ja schon die Hälfte aller Gruppenelemente, der Index ist 2. U hat die Hälfte aller Gruppenelemente dann ist doch klar, dass die anderen, Stichwort disjunkte Zerlegung in Rechtsnebenklassen bzw. Linksnebenklassen, dann müssen die anderen doch die andere Nebenklasse bilden. Und zwar egal, ob ich über Rechts- oder Linksnebenklassen spreche, oder? Eigentlich ist es recht intuitiv, wenn man sich nochmal klar macht, woher der Satz von Lagrange und der Index und so, woher das alles kam. Das kam ja von den Rechts- und Linksnebenklassen und von der disjunkten Zerlegung der Gruppe in die paarweise verschiedenen Rechts- bzw. Linksnebenklassen. Und genauso gehen wir jetzt auch ran. Sei G aus G ohne U. Denn wenn G aus U kommt, dann stimmt das, was da steht, sowieso. Weil U eine Untergruppe ist. Also muss ich nur gucken, was passiert, wenn G nicht aus U kommt. Und der Witz ist jetzt, wenn G nicht aus U kommt, dann ist die von G repräsentierte Nebenklasse, egal ob links oder rechts, nicht U. Und jetzt kommt zum Einsatz, was wir uns da am Anfang überlegt haben. Die große Gruppe G ist die disjunkte Vereinigung der Nebenklassen. Dann entscheide ich mich halt einmal für die Rechts- und einmal für die Linksnebenklassen und bekomme zwei verschiedene solche Zerlegungen. Wir wissen, G ist die disjunkte Vereinigung von U mit U mal G, aber eben auch die disjunkte Vereinigung von U, ups, zu viele Punkte, mit G mal U. Aber diese Elemente in U, wenn die einmal weg sind und die anderen übrig bleiben, dann sind die ja nur noch einmal da. Das heißt, diese Menge an restlichen Elementen, die da steht, muss die gleiche sein. Das funktioniert, so funktioniert das bei Index 2. Also wenn man weiß, wenn U weg ist, dann müssen alle anderen Elemente in der einen einer Nebenklasse sein. Da geht es. Das würde jetzt bei größeren Indizes so nicht mehr funktionieren. Dann gäbe es andere Möglichkeiten, wie die Elemente sich auf die verschiedenen Nebenklassen verteilen können. Erstmal. Aber so, wenn da nur eine ist, muss es dieselbe sein. Aus der ersten Gleichung kann ich also ableiten, dass U mal G das gleiche ist wie die Menge aller Gruppenelemente außerhalb von U. Und aus der zweiten Gleichung kann ich sehen, dass es aber auch die Linksnebenklasse ist. Also sind die gleich. So, das ist jetzt ganz, ganz elementar argumentiert mit der Gruppe als Menge. Um dahin zu kommen, zu dieser disjunkten Vereinigung und so, haben wir natürlich Gruppeneigenschaften verwendet. Aber jetzt gerade haben wir die nicht wirklich gesehen, sondern das sieht so aus, als würde man nur mit Mengen arbeiten. Jetzt kommt der Warnhinweis. Und der Warnhinweis hat auch mit dem Thema Normalteiler zu tun, denn was man denken könnte, was aber falsch ist, ist, dass wenn man so einen Normalteiler hat von einer Gruppe und dann da drin etwas, was ein Normalteiler in dem Normalteiler ist, dann könnte man ja denken, dann muss das kleine Objekt auch ein Normalteiler in der großen Gruppe sein. So, also man könnte irgendwie denken, dass die Normalteilereigenschaft sich so nach unten vererbt. So nach dem Motto, wenn das einmal gut geht mit dieser Konjugationseigenschaft, also mit diesem Multiplizieren von links und rechts, dann geht es immer gut und das ist falsch. Interessanterweise hat das relativ früh in der Entwicklung der Gruppentheorie dazu geführt, dass man das verallgemeinert hat. Man hat also die Normalteilereigenschaft ein bisschen abgeschwächt, daraus wurden dann Subnormalteiler und durch diese Abschwächung ist es gelungen, dass daraus eine Eigenschaft wird, die sich so nach unten vererbt. Das heißt, da stimmte das dann plötzlich, dass wenn man drei Untergruppen hat und die unterste hat die Eigenschaft in der mittleren und die mittlere in der oberen, dann hatte die untere das auch in der oberen und dann konnte man plötzlich anders argumentieren. Aber das ging nicht mit der Normalteilereigenschaft selbst, sondern man musste die dafür ein bisschen abschwächen. Das führt jetzt zu weit, ist aber wahnsinnig interessant und wäre toll für ein Fachseminarvortrag oder so, wenn da jemand Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen. Da kommen sehr schöne Sachen raus, mit sehr schönen Argumenten, die alle nur brauchen, was wir hier in dieser Vorlesung Algebra 2 machen. Wirklich schön, ich mag das Thema sehr. Jetzt kommt aber erstmal die Begründung dafür, warum das im Allgemeinen schief geht. Wir werden uns ein konkretes Beispiel angucken, in dem man sieht, dass das nicht funktioniert. Diese Normalteilereigenschaft ist nicht nach unten übertragbar. Und wir gucken uns dazu die Symmetriegruppe des Quadrats an. Wer von Ihnen hat eigentlich schon mal einen Beweis dafür gesehen, dass die Symmetriegruppen regelmäßiger Endecke so aussehen, wie wir denken? Also halt mit Verdrehung und Spiegelung und so. Wer hat schon mal einen Beweis dafür gesehen, dass es wirklich so ist? Ah, müssen wir mal machen. Macht ganz viel Spaß. Ich mache das mit Schulkindern. Okay, der Tag wird kommen, an dem wir das machen. Entweder haben wir hier mal so viel Zeit oder es wird mal eine extra Podcast-Folge oder so. Aber das macht richtig Spaß, das ist ganz elementare Gruppentheorie und das ist total anschaulich und total schön. Jetzt erstmal glauben wir das. Wir glauben jetzt erstmal, dass die Symmetriegruppe des Quadrats aus genau 4 Drehungen und genau 4 Spiegelungen besteht und das ist alles so, wie man denkt, anschaulich. Okay? Hier kommt Notation dafür. Wir haben insgesamt 4 Drehungen. Die erste Drehung bildet gegen den Uhrzeigersinn alles immer so ab, dass alles 90 Grad weiter wandert. Das heißt, wir haben als Drehzentrum, sagt man glaube ich, den Mittelpunkt des Quadrats. Und dann haben wir da die Ecken und Symmetrie heißt ja, dass Abstände erhalten werden, bla bla bla, Ecken gehen auf Ecken, Kanten gehen auf Kanten und so weiter. Das heißt, wir müssen nur gucken, wohin die Eckpunkte abgebildet werden. Und wenn alles im Uhrzeigersinn 90 Grad, gegen den Uhrzeigersinn 90 Grad weitergeht, dann ist das die Drehung D. Wenn wir die zweimal nacheinander ausführen, geht alles um 180 Grad rum. Nochmal, dann kommt 270 Grad. Und wenn wir es viermal gemacht haben, landen wir bei der identischen Abbildung. So, und das sind alle Drehungen. Das heißt, dass die identische Abbildung hier eine Drehung ist, nämlich die Drehung um 0 Grad. Oder wenn Sie wollen, dass das Quadrat mehr Spaß hat, dann halt um 360 Grad. Das waren die Drehungen. 4 Stück. Jetzt kommen die Spiegelungen. Und wir haben hier verschiedene Qualitäten von Spiegelachsen. Wir haben diejenigen Spiegelachsen, die durch gegenüberliegende Punkte gehen und deswegen auch Punkte festlassen bei der Spiegelung. Und wir haben die Spiegelachsen, die durch die Mittelpunkte von Seiten gehen und deswegen keine Fixpunkte haben bei der Spiegelung. Die sind unterschiedlich und insgesamt haben wir 4 Stück. 4 Spiegelachsen. Und das führt dann zu 4 Spiegelungen. Aber was ich hier gemacht habe, war, ich habe nur eine Spiegelung hingeschrieben, nämlich die Spiegelung S. Die ist so, dass die Achse durch 1 und 3 läuft und dann werden 2 und 4 vertauscht. Und dann habe ich noch ausgerechnet, was die Hintereinanderausführungen der Drehung und der Spiegelung machen. Und so komme ich auf alle Gruppenelemente. Denn der Witz ist, dass man aus dieser ersten Spiegelung, die ich Ihnen gerade gesagt habe, alle anderen Spiegelungen gewinnen kann, indem man von links mit den Drehungen verknüpft. So, dahinter steckt auch wieder ein bisschen Theorie, wenn Sie wollen. So, das könnte ein interessanter Abstecher sein, aber nicht jetzt, sondern jetzt haben wir einfach nur erstmal alle Gruppenelemente da stehen. Und es sind 8 Stück, 8 Symmetrien, 4 Spiegelungen, 4 Drehungen. Und ich habe da immer nur hingeschrieben, was mit den Eckpunkten passiert, damit es einigermaßen übersichtlich bleibt. Jetzt meine erste Frage, ob das anschaulich genug ist, damit Sie verstehen, was ich meine mit diesen Abbildungen. Wem ist nicht klar mit diesen Abkürzungen für die Abbildung, was ich da jeweils meine? Gut, das scheint also anschaulich genug zu sein, das ist gut. Die Anschauung reicht ja auch, erstmal komplett. Jetzt schaue ich mir eine Untergruppe an. Die ganze Gruppe hat 8 Elemente. Wenn ich also etwas vom Index 2 mir anschaue, dann ist es eine Untergruppe der Ordnung 4. Das ist wieder der Satz von Lagrange. Ordnung der Untergruppe mal Index ist die große Gruppenordnung. Die große Gruppenordnung ist 8. Index 2 heißt also, die Untergruppe heißt, hat 4 Elemente. Und das ist eine Untergruppe, die aus folgenden Elementen besteht. Wir haben einmal natürlich die identische Abbildung. Dann haben wir diese Basisspiegelung S, die ich Ihnen vorhin erklärt habe, mit den Fixpunkten 1 und 3. Und dann haben wir die Drehung um 180 Grad und das, was rauskommt, wenn man diese beiden hintereinander ausführt. Also erst die Spiegelung und dann die Drehung um 180 Grad. Und der Witz ist, dass es bei der Drehung um 180 Grad egal ist, in welcher Reihenfolge man die mit den anderen Leuten verknüpft. Bei den anderen Drehungen ist das nicht so. Da spielt die Reihenfolge eine Rolle. Und dazu kann man sich auch was überlegen. Ne, Spiegelung und Drehung und dann wird die Spiegelachse gedreht um die Hälfte des Drehwinkels, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Da kommt es auf die Reihenfolge an. Aber hier bei dieser Drehung des Quadrat um 180 Grad da nicht. Und deswegen ist U tatsächlich eine Gruppe mit 4 Elementen. So, das ist abgeschlossen. Untergruppe vom Index 2 heißt, nach der Bemerkung von gerade, dass es ein Normalteiler ist. Und es ist eine abelsche Gruppe. Jede Untergruppe davon ist also auch wieder ein Normalteiler da drin. Und deswegen eignet sich das auch so gut als winziges, winziges Gegenbeispiel zu dieser Vermutung, dass Normalteilersein sich überträgt. Denn wir werden gleich sehen, dass wenn wir da jetzt eine Untergruppe, das funktioniert nicht mit jeder, aber wir werden eine finden, eine Untergruppe der Ordnung 2, die in dieser Untergruppe U der Ordnung 4 ein Normalteiler ist, so wie alles, weil die abelsch ist, die aber in der großen Symmetriegruppe mit 8 Elementen kein Normalteiler ist. Das heißt, da kann man sehen, dass es schief geht. Und das ist auch das kleinste Beispiel, was ich kenne. Und es ist noch relativ einfach. Gucken wir mal, warum das schief geht. Die Gruppe, die ich mir da anschauen möchte, heißt V. V besteht aus der identischen Abbildung und aus unserer Spiegelung S, die 1 und 3 fest lässt. So. Erster Hinweis, bei dieser Spiegelung S ist bei der Verknüpfung innerhalb der Gruppe die Reihenfolge wichtig. Die ist nicht mit den anderen Leuten vertauschbar. So, diese Untergruppe mit zwei Elementen, und es sind wirklich nur zwei, weil eine Spiegelung zu sich selbst invers ist, liegt in der abelschen Untergruppe U und ist deswegen darin ein Normalteiler. Und jetzt zeigen wir, dass sie kein Normalteiler in der großen Gruppe ist, indem wir sehen, dass Links- und Rechtsnebenklasse unterschiedlich sind. Dazu müssen wir die Nebenklassen einmal wirklich hinschreiben. Wenn ich jetzt also V habe mit den Elementen identischer Abbildung mit S, und bilde die Nebenklasse mit Vertreter D, D ist unsere Drehung, von links, dann bekomme ich wirklich in dieser Reihenfolge so verknüpft, einmal D, D mal identische Abbildung, und einmal D Stern S. Also erst die Drehung, dann die Spiegelung. Naja, und ich habe es gerade schon gesagt, wenn man diese Drehung um 90 Grad mit einer Spiegelung kombiniert, dann ist die Reihenfolge wichtig. D Stern S ist nicht das gleiche wie S Stern D, aber das ist ein Element, was in der Rechtsnebenklasse vorkommt, die von D repräsentiert wird. Und deswegen können diese beiden Nebenklassen nicht gleich sein. D Stern V und V Stern D sind verschiedene Teilmengen der großen Gruppe. Einfach weil wir sehen, die haben ein Element gemeinsam, aber die anderen Elemente jeweils, die sind unterschiedlich. Und das verletzt die Normalteilereigenschaft. Haben wir also ein winziges Beispiel, an dem man sehen kann, dass man aufpassen muss mit Normalteilern, wenn Sie irgendwo in einer größeren Gruppe irgendwo weiter unten etwas sehen, was normal ist, in einer Untergruppe, dann dürfen Sie daraus bitte nicht schlussfolgern, dass das in der großen Gruppe normal ist, sondern da müssen Sie nochmal nachrechnen. Dass es eine Motivation ist, dafür den Normalteilerbegriff abzuschwächen, habe ich schon gesagt. Und da entsteht eine interessante Theorie und die ist immer noch relativ elementar. Und das war das, was ich hier zum Thema Normalteiler noch ergänzen wollte. Damit, ich gucke mal auf die Uhr, ach nee, noch ist es ein bisschen früh. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Als nächstes gucken wir uns nochmal zyklische Gruppen an. Was war da nochmal los? Eine Gruppe ist zyklisch genau dann, wenn es möglich ist, sie mit einem Element zu erzeugen. Wenn man sie also schreiben kann als Erzeugnis von einem einzelnen Gruppenelement, das ist normalerweise nicht eindeutig bestimmt. Und wir schauen uns jetzt mit etwas mehr Werkzeug als noch letzte oder vorletzte Woche zyklische Gruppen nochmal näher an und versuchen, die ein bisschen genauer zu verstehen. In diesem Satz steht, dass es eigentlich nur zwei Arten von zyklischen Gruppen gibt. Die mit unendlich vielen Elementen und die sehen dann aus wie Z und Plus, sehen aus wie heißt hier, sind dazu isomorph. Und dann gibt es noch den anderen Typ zyklische Gruppen, das sind die endlichen. Und die kann man einfach nach Größe unterscheiden und weiß dann auch genau, wie die aussehen. Die sehen nämlich dann aus wie Faktorgruppen von Z mit Plus. Das heißt, das klingt jetzt komisch, aber irgendwie ist Z die Mutter aller zyklischen Gruppen. So, bei unendlichen ist es halt Z selber mit Plus. Und bei endlichen muss man halt die passende Faktorgruppe von Z finden. Und dann ist sie dazu isomorph. Und wie sieht man das? Ja. Ach so, da folgt man auch Kram raus. Alle Untergruppen sind zyklisch, alle Faktorgruppen übrigens auch. Können wir uns auch alles noch überlegen. Aber erstmal möchte ich heute mit Ihnen nur die Idee besprechen, wie man anfängt, so einen Satz zu beweisen. Und dann können wir auch nochmal den Homomorphiesatz feiern, denn der kommt ja jetzt nochmal vor. Jetzt muss ich ein Wenn ich schon Homomorphiesatz habe, dann wissen Sie schon, dass wir im Beweis irgendwie schöne Abbildungen brauchen, mit schönen Eigenschaften. Beginnen wir doch mal damit, dass wir uns Notation schnappen. G ist zyklisch, also schnappe ich mir ein Gruppenelement, was ganz G erzeugt, und das nenne ich klein g. Jetzt haben wir hier eigentlich Satz 3. Fangen wir doch damit an. Das sei g, klein g als groß g, so dass die große Gruppe von diesem kleinen g erzeugt wird. Und jetzt können wir schon mal intuitiv angehen. Bei typischen Gruppen ist es ja ein bisschen einfacher als bei allgemeinen Erzeugnissen, wo man garantiert beim Basteln immer irgendwas vergisst. Hier haben wir einfach nur G. Alles, was man aus G basteln kann, indem man G mit sich selber verknüpft oder Inverse von G mit sich selber verknüpft, beliebig oft halt, und neutrales Element. Das alles liegt da drin, das ist die Gruppe G. Und wir sehen schon, das könnte unendlich viel Zeug sein, ne? Wenn das Element G nicht endliche Ordnung hat, man also beim Potenzieren nie beim neutralen Element landet, dann wird es eine unendliche Gruppe. Und umgekehrt, wenn man irgendwann beim neutralen Element landet, wird es eine endliche Gruppe und dann wissen wir auch, wie groß die ist. Wir müssen nämlich nur die Ordnung von dem kleinen G ausrechnen. So weit, so gut. Hier kommt eine Abbildung. Da brauche ich gleich einen Schnitzer, aber ich schreibe es erstmal hin. Sein Alpha von Z nach G eine Abbildung. Und die sei wie folgt definiert. Für alle Z aus Z sei, und ich glaube, ich sollte das mal abschnittsweise machen, damit es ordentlich ist. So, Z hoch Alpha ist, und hier kommt der Schnittzettel, der erklärt, was ich möchte. Also, was ich mir vorstelle, ist, dass man Gruppenelemente mit sich selbst verknüpft, also dass man das kleine G mit sich selbst verknüpft und der Buchstabe Z oder die ganze Zahl Z sagt, wie oft. Also, was ich mir vorstelle, ist, 2 hoch Alpha ist G mal G, also G Quadrat sozusagen. 0 hoch Alpha stelle ich mir vor, ist das Element gar nicht mit sich selbst verknüpft, also das neutrale Element der Gruppe, sozusagen G hoch 0, wenn man diese Schreibweise behält. Und was ist mit negativen Zahlen, dann zum Beispiel minus 5 hoch Alpha, da muss ich jetzt überlegen, was da sinnvoll ist. Dann nehme ich das Inverse von G und verknüpfe das 5 mal mit sich selber. Okay? Das ist irgendwie intuitiv, oder? Das so zu machen? Dann nehme ich also G hoch minus 1, 5 mal mit sich selbst verknüpft. Das meine ich. Das soll Alpha machen. Und das schreibe ich jetzt irgendwie ordentlich ins Video. Was wollten Sie sagen? Sagen Sie es ruhig laut, ja.
Das ist ja wahrscheinlich G hoch.
Genau. Aber man muss ja erklären, was die Schreibweise bedeutet. Und hier erkläre ich quasi, was ich mit dieser Schreibweise meine. Und da mache ich eine Fallunterscheidung, damit es ordentlich ist. Aber ja klar, man könnte als Abkürzung einführen, dass man damit GOZ meint. Ist ja völlig recht. So, das heißt, das ist das Einzelne der Gruppe, falls Z gleich 0 ist. Es ist G hoch Z, falls Z größer gleich 1 ist. Denn dann ist klar, was wir damit meinen. Dann bedeutet diese Abkürzung einfach, dass ich G so oft mit sich verknüpfe. Und wenn Z negativ ist, dann muss man halt einmal sagen, was man meint. Es ist G hoch minus 1 hoch minus Z, falls Z kleiner gleich minus 1 ist. Das ist jetzt ordentlich. Und das ist genau das, was wir auf der rechten Seite skizziert haben. Einverstanden? Das heißt, die ganze Zahl sagt mir, wie oft ich das Gruppenelement mit sich selber verknüpfe. Wenn die ganze Zahl negativ ist, nehme ich halt das Inverse von. Und alternativ, wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie die Schreibweise, die wir hier auf dem Schmierzettel haben, formal ordentlich einführen und dann kann man da auch einfach hinschreiben, GOZ. Dann ist auch klar, was man gemeint ist. So, das ist eine Abbildung. Und ich habe schon angedeutet, dass wir nochmal mit dem Homomorphiesatz arbeiten wollen. Dafür brauchen wir Gruppen. Und hier könnten wir Z mit Plus nehmen und hier könnten wir G mit der Verknüpfung, die da halt steht, nehmen, also mal. Und was bedeutet dann die Homomorphie-Eigenschaft? Die bedeutet, dass egal ist, ob ich zuerst in Z addiere oder ob ich die Bilder in G mit der Verknüpfung in G verknüpfe. Also schauen wir doch mal, ob das passt. Alpha ist ein Gruppenhomomorphismus von Z plus nach G mit mal. Mal ist jetzt einfach die Verknüpfung in G, die nenne ich jetzt so. Und wir schauen mal, ob das passt. sind A und B aus Z. So ist A plus B und spätestens jetzt will man natürlich die Schreibweise verkürzen. A plus B hoch Alpha, dann habe ich da halt eine entsprechende Fallunterscheidung, je nachdem, was A plus B ist. Aber das kürze ich jetzt ab, indem ich sage, dass das E hoch A plus B ist, beziehungsweise ja. Als Abkürzung. Was das gleiche ist, wie, wenn wir uns da angucken, was hier gemeint ist, das verträgt sich offensichtlich mit der Addition der Exponenten sozusagen. Also wenn ich sowas habe wie g in unserer Schreibweise, g Quadrat mal g hoch minus 1 hoch 3, dann sehe ich ja, dass ich da g und g hoch minus 1 in der Mitte wegkürzen, dann bleibt einfach g hoch 1 übrig. Deswegen kürze ich das jetzt hier einmal so ab und man muss sich die verschiedenen Fälle streng genommen einmal angucken. Und so bekomme ich raus, dass Alpha sich mit den Verknüpfungen verträgt. Das heißt, ich habe überhaupt erstmal einen Gruppenhomomorphismus und kann überhaupt Hoffnung haben, sowas wie den Homomorphiesatz verwenden zu können. Warum ist der Homomorphiesatz hier vielleicht eine gute Idee? Wir können ja mal gucken. Z mit Plus ist eine zyklische Gruppe. Das ist irgendwie gut. Und in unserem Resultat wollen wir einmal was über Z mit Plus sagen und in Teil B wollen wir etwas über Faktorgruppen von Z sagen. Und wenn ich eine Faktorgruppe sehe, denke ich eigentlich immer an Homomorphismen. Weil ich weiß, dass Kerne von Homomorphismen Normalteiler sind und umgekehrt. Das heißt, wenn ich eine Faktorgruppe sehe, dann ist ein Homomorphismus immer qua Haus mit dabei. Und wenn es nur der natürliche ist. Spätestens bei B komme ich also deswegen auf die Idee zu schauen, ob man da nicht was mit einem Homomorphiesatz machen kann. Und dann ist auch klar, die Faktorgruppe ist bei Z. Das heißt, das ist die Gruppe, in der ich nach einer Abbildung suche und nach dem Kern von irgendwas. Das heißt, die Abbildung muss im Z starten. So kann ich auf diese Idee kommen, dass es im Z losgeht. Und dann gehe ich in die Gruppe G, weil G ja die Gruppe ist, über die ich was sagen möchte. So kann man darauf kommen, mit so einer Abbildung anzufangen und den Homomorphiesatz zu verwenden. Und das würde jetzt bedeuten, wenn wir weiterdenken, in Teil A wollen wir was haben, was injektiv ist, denn da wird nichts rausfaktorisiert. Der Kern darf also nur aus 0 bestehen, sprich die Abbildung muss injektiv werden. Und in B muss man die Abbildung so basteln, dass der Kern genau n mal z ist. Das heißt also, dass wir irgendwie erwarten, dass Alpha sich unterschiedlich verhält, je nachdem, was für Eigenschaften die Gruppe G hat. Und damit geht es jetzt weiter. Ich möchte gerne vorher noch sagen, dass die Abbildung surjektiv ist. Das war jetzt Gruppenhomomorphismus. Ich möchte gerne noch festhalten, Alpha ist surjektiv, denn na, dafür muss ich nur sehen, dass alle Elemente hier irgendwie erwischt werden. Und das kann ich sehen, indem ich mir klar mache, dass die Zahl 1 auf G abgebildet wird. Das heißt, G liegt im Bild. Und dann muss das Erzeugnis von dem kleinen G auch im Bild liegen, also liegt die ganze Gruppe im Bild. Also nochmal, das ist jetzt sehr kurz, was da steht. Das Argument ist, es gibt in Z ein Element, was von Alpha auf das kleine g abgebildet wird, nämlich die Zahl 1. Deswegen liegt das kleine Element g im Bild von Alpha. Das Bild ist eine Untergruppe, wenn da irgendwas drin liegt, dann auch das Erzeugnis davon. Also liegt das Erzeugnis von dem kleinen g da drin, aber das ist ja schon die ganze Gruppe. Also ist das Bild alles, die Abbildung ist surjektiv. Und jetzt machen wir eine Fallunterscheidung, je nachdem, ob die Gruppe g endlich ist oder unendlich. Erster Fall, G ist unendlich. Gucken wir gleich, was da passiert. Aber es ist auch klar, was der zweite Fall ist. Zweiter Fall, G ist endlich. So, was wird da jetzt jeweils passieren? Im unendlichen Fall Fall wollen wir darauf hinaus, dass die Abbildung ein Induktiv ist und man sagt der Homomorphiesatz, dass wir fertig sind. Im zweiten Fall hat G jetzt ja irgendeine endliche Ordnung, meinetwegen N. Und N ist eine natürliche Zahl. Und dann werden wir darauf hinaus wollen, dass dann der Kern von Alpha genau N mal Z ist und dass deswegen auch wieder alles fertig ist. Das heißt, die gleiche Idee wird in beiden Fällen zum Erfolg führen, aber da der Kern der Abbildung unterschiedlich ist, kommen dann eben die unterschiedlichen gewünschten Isomorphien raus. Das zeigt also nochmal, wie mächtig dieses Werkzeug vom Homomorphiesatz ist. Wir machen jetzt den ähnlichen Fall und den anderen machen wir nächste Woche und die Idee ist dann hoffentlich noch frisch genug im Kopf. Ich werde dann nochmal kurz wiederholen, wo wir waren. Aber das Unendliche geht ganz schnell, denn dass die Abbildung induktiv ist, das kann man quasi sofort sehen. Seien dann x, y plus z verschieden. Wenn zwei ganze Zahlen verschieden sind, dann ist ja OBDA die eine kleiner als die andere. Naja, falls die von Alpha gleich abgebildet werden, dann sagt unsere Vorschrift da oben, dass dann G so oft mit sich verknüpft, wie X das sagt, oder mit G plus 1, und genauso bei Y, dass dann da jeweils das Gleiche rauskommt, oder in anderen Worten ist dann G hoch X minus Y, nee, andersrum, Y minus X, Y ist größer, das Einzelelement der Gruppe. X ist kleiner als Y, das heißt, Y minus X ist eine ganze Zahl, oder eine natürliche Zahl. Ja. Und dann hätte jetzt auf einmal das kleine G endliche Ordnung, aber erzeugt gleichzeitig eine unendliche Gruppe. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Denn die Ordnung von G ist unendlich in diesem Fall. Dieser Widerspruch zeigt, dass unterschiedliche Urbilder nicht das gleiche Bild haben können, oder in anderen Worten, die Abbildung ist injektiv. Der Kern ist 0, mit dem Homomorphiesatz stimmt Aussage A. Also ist Alpha injektiv. A folgt aus dem Homomorphiesatz. Und an der Stelle sammle ich sie dann nächste Woche wieder ein und dann gucken wir uns den Zeitraum an. Okay? Thank you.